für mich ist gerade bei den Fantasien da eine ganz tolle Unterscheidung zu machen, die ich nicht selber gemacht habe, sondern die eine tolle Paartherapeutin und Psychologin namens Esther Perel gemacht hat. Und die hat nämlich gesagt, es gibt eine Unterscheidung zwischen Sex und Erotik. Und die ist ungefähr genau das gleiche wie zwischen Schlafen und Träumen. Die Erotik ist das Träumen und der Sex ist das Biologische, das Körperliche, der Schlaf. Und sie sagt halt, in deiner eigenen Fantasie, wo du die Regisseurin bist, der Regisseur, du bist inhärent sicher. Du kannst Dinge ausprobieren, du kannst Regeln brechen. Und dieses Regeln brechen, das ist sexy, das ist erotisch. Und deshalb machen wir das so gerne.
Und einsteigen bitte. Hier ist das Beziehungskarussell mit mir, Ricardia Bramley, und meinen illustren und charmanten Gästen. Schön, dass du da bist. So, nach vielen technischen Schwierigkeiten, hallo und herzlich willkommen auf dem Beziehungskarussell. Mein Name ist Ricardia Bramley und in diesem neuen Podcast wollen wir über alle Möglichkeiten von Beziehungen sprechen. Ob das die Beziehung zu sich selber ist, zur Familie, Business Network, eigener Körper, das ganz große Ganze. All diese Beziehungen sollen zum Thema werden. Und ich mache das zum ersten Mal auf Deutsch, bin also ganz gespannt, wie das läuft. Ich habe ja noch meinen anderen Podcast, Bitch Breathe hieß der, der war auf Englisch. Da war meine Gästin, die ich gleich mit Freude vorstellen werde, nämlich auch schon dabei, allerdings zu einem anderen Thema, und zwar zu polyamorösen Beziehungen. Wenn euch das also interessiert, dazu kommt auch noch mehr in diesem Podcast, aber dort findet ihr schon mal ganz schöne Folgen. Wir haben nämlich gleich eine Doppelfolge gemacht. So, und jetzt bin ich schon bei ihr. Meine Gästin heute ist Cleo Libro. Wie der Nachname sozusagen schon sagt, sie ist Schriftstellerin, sie ist Bloggerin und noch ganz viele andere Dinge. Und vor allem ist sie meine persönliche Go-To und Spezialistin für Sex und Feminismus. Nicht unbedingt in der Reihenfolge und nicht unbedingt so ambivalent, wie es klang. Aber Cleo, magst du dich ganz kurz vorstellen?
Ja, vielen Dank für die Einladung. Es ist mir eine Ehre, dass ich heute mit dir das Beziehungskarussell anrollen lassen darf. Wie du schon gesagt hast, ich bin Autorin, aber Cleo, mein Pseudonym, unter dem ich schreibe, hat erstmal als Podcast-Stimme angefangen und zwar ohne Video. Deshalb, es ist eine Premiere heute für mich, dass ich beim Podcast aufnehmen auch mal eine Hose und ein richtiges Shirt anziehen musste. Genau. Ich schreibe auf meinem Blog Cleografie über Feminismen, über Zwischenmenschlichkeit, nicht monogame Beziehungsmodelle und gerade vor allen Dingen an meinem Buch über den Zwischenweg zwischen gelebter Sexualität und meiner feministischen politischen Einstellung.
Willst du uns den Titel des Buches schon verraten? Ist das ein Arbeitstitel oder dürfen wir den schon erfahren?
Der ist gerade sehr frisch raus und das Buch wird Gleichstellung, Sex zwischen Wunsch und Wirklichkeit, ein feministischer Selbstversuch heißen.
Wow.
Vielleicht auch ein bisschen kürzer als das, aber you get the idea.
Ja, und ich glaube, es wird auch ein bisschen aufregender als der Titel, der so ein bisschen auf Doktorarbeit schon hinweist. Wer weiß, vielleicht bist du irgendwann Dr. Cleo.
Wer weiß, auf jeden Fall. Ein kleiner Witz soll sich schon da drin verstecken. Mein präferierter erster Untertitel war ja, meine Lieblingsstellung ist die Gleichstellung.
Sehr gut, sehr, sehr gut. Ja, super, dann sind wir schon gleich beim Thema Feminismus und wir versuchen das jetzt in der uns gegebenen Zeit ein bisschen auszuleuchten. Und was mich vor allem interessiert hat als allererstes, du weißt, ich liebe Hip-Hop über alles und das schon seit sehr, sehr vielen Jahren. Aber regelmäßig stellt man sich dann doch die Frage, ist es eigentlich okay? Bin ich immer noch eine gute Feministin oder bin ich eigentlich schon im Bad Feminist Territory, wenn ich Texte, Lieder höre, die eine sehr eindeutige Verachtung von Frauen darstellen? Was sagst du? Muss ich aufhören?
Also, ganz zu vorne weg, das ist natürlich deine eigene Entscheidung, ne? Und dazu muss ich auch noch sagen, ich habe gar keine Ahnung von Hip-Hop. Das Einzige, was ich habe, ist Vorurteile, und zwar genau die, dass da in den Texten immer nur frauenverachtende Rhymes drin vorkommen. Aber ich habe dir was mitgebracht, und zwar aus meiner eigenen musikalischen Historie. Man kann es vielleicht sehen, das hier ist ein Bandshirt von einer Grindcore-Band. Und gar nicht nur die im Speziellen, sondern eigentlich dieses ganze Musikgenre tut sich auch ganz weit nach vorne, wenn es darum geht, Frauen als zu zerschneidende und zu vergewaltigende Sexobjekte in den Vordergrund zu stellen. Und ich habe bestimmt über 10 Jahre meines Lebens da sehr laut klatschend vor der Bühne gestanden und mir auch so, ich sag mal, wenig Gedanken dazu gemacht, was ich da gerade eigentlich supporte mit meinem Eintrittsgeld und mit dem Merch, den ich da kaufe und auch heute noch hab, wie du siehst. Und die Frage, die da am meisten eigentlich aufkommt, ist ja sowas wie, wenn wir jetzt so auf den Sex dabei zurückgehen, ne, sowas wie Rape-Fantasies, ne, also Vergewaltigungsfantasien, wo halt wirklich vielleicht auch so ein bisschen im BDSM-Spielbereich Menschen sich vorstellen, dass sie wirklich gegen ihren Willen von jemandem, ja, ne, zum Sex bewegt werden, überzeugt werden, jemand, der halt einfach einen so sehr begehrt, dass der eben nicht von einem ablässt. So, wieso ist das vor allen Dingen unter Frauen eine sehr beliebte Kategorie, gerade wenn man sich so Audio-Pornos oder sowas, so Seiten anguckt, ne, wieso wird das so rezipiert? Und für mich ist gerade bei den Fantasien da eine ganz tolle Unterscheidung zu machen, die ich nicht selber gemacht habe, sondern die eine tolle Paartherapeutin, Psychologin namens Esther Perel gemacht hat. Und die hat nämlich gesagt, es gibt eine Unterscheidung zwischen Sex und Erotik. Und die ist ungefähr genau das gleiche wie zwischen Schlafen und Träumen. Die Erotik ist das Träumen und der Sex ist das Biologische, das Körperliche, der Schlaf. Und sie sagt halt, in deiner eigenen Fantasie, wo du die Regisseurin bist, der Regisseur, du bist inhärent sicher. Du kannst Dinge ausprobieren. Du kannst Regeln brechen. Und dieses Regeln brechen, das ist sexy. Das ist erotisch. Und deshalb machen wir das so gerne. Aber kaum übersetzt sich das in Realität, müssen wir damit nicht unbedingt d'accord gehen, was da passiert. Also ich habe das selber schon erlebt. Ich habe selber total krasse Fantasien, wenn es darum geht, eine Massage zu bekommen, die dann zu Sex wird. Wenn das dann aber in der Wirklichkeit so stattfindet und man dann so ein bisschen mal merkt, okay, da geht jetzt jemand tatsächlich über meine Grenzen, da wird einem plötzlich ganz anders und es ist auf einmal gar nicht mehr so geil. Und für mich ist die Connection zu der Musik gerade die, dass solange etwas in meinem Kopf passiert, ist es eigentlich egal, ob ich das politisch einordne oder nicht. Selbst auch wenn ich feministisch denke, aber nicht feministisch handle, dann verändert das die Welt um mich rum nicht. Wenn ich unfeministisch denke, weil zum Beispiel eine Rape-Fantasy, also unselbstbestimmte Sexualität mir vorstelle, aber nicht danach handle, dann verändert es nicht die Welt um mich rum. Zu der Musik ist halt jetzt die Frage so, was supporte ich da? Ne? Also was übersetze ich davon in mein Handeln? Wenn ich jetzt weiter rausgehe und sage, okay, ich jetzt persönlich, um in dem Genre zu bleiben, dann kaufe ich mir jetzt weiter Rammstein-Tickets oder Rammstein-Merch, dann muss ich wissen, dass ich damit eben eine gewisse Arbeit leiste, die sich gegen meine politische Einstellung richtet. Und meine persönliche ist Believe the Victims. Und deshalb habe ich zum Beispiel angefangen, eine bestimmte Musik dann eben zu boykottieren und sie eben nicht mehr mit meinen finanziellen Mitteln zu unterstützen, weil das macht einen Unterschied in der Welt.
Ist schwierig für, ich bin Gen X. Ich glaube, über die Hälfte meiner Idole sind mittlerweile gecancelt. Ich kann von Michael Jackson bis, ich will sie gar nicht alle nennen, aus den gleichen Gründen, wie wir eben gesagt haben, kann ich eigentlich alles canceln. Also es ist nach wie vor eine sehr schwierige Entscheidung, finde ich. Ich liebe auch Woody Allen Filme, kann ich auch in die Tonne kloppen jetzt. Ne? Also, das ist alles nicht so leicht. Und trotzdem denke ich immer, dass viel auch in der eigenen Verantwortung liegt. Also vielleicht benutze ich nicht den R. Kelly Song, R. Kelly sowieso nicht, aber für ein Reel. Aber vielleicht muss ich mich damit zufrieden geben, dass ich es privat höre. Und zwar immer noch über Spotify, wo wieder Geld an R. Kelly kommt, ungleich einer CD. Zum Beispiel, also man ist ja auch so ein bisschen in einem System. Wenn ich die CD rauf und runter höre, dann kriegt Kelly nix, ne?
Ja, aber ich wollte gerade sagen, ja. wenn du Gen X bist, dann mach doch die CD zu Hause an, kriegt keiner mit, gibt's keine Alimente für, ne? Nee, also ob du jetzt irgendwie auf einer Party zu Michael Jackson tanzt, das macht jetzt wirklich auch nicht so den Unterschied. Wie gesagt, es ist eine individuelle Entscheidung, aber gerade im Bereich des Sexuellen, wie gesagt, das, was in unserem Kopf stattfindet, das, was wir auch konsensuell mit Leuten in abgesprochenen Rahmen dann vielleicht versuchen auszuleben, ja, das tut keinem weh. Und ich denke auch nicht, dass nur, weil man sich mal vorstellt, dass man irgendwie schlecht behandelt wird und darauf irgendwie sich einen runterholt, heißt es nicht, dass man dann rausgeht und deshalb andere Frauen um sich rum plötzlich wie Menschen zweiter Klasse behandelt.
Ich glaube, allein über dieses Thema können wir wahrscheinlich einen ganzen Podcast machen. Ich versuche mich trotzdem vorwärts zu bewegen, auch wenn es super spannend ist. Ich habe natürlich deine Blog-Einträge gelesen, habe viele andere Bücher zu dem Thema gelesen. Und eine Sache, die mir aus dem Privaten immer wieder auffällt, auch an mir als jüngerer Frau immer wieder, ist, dass ich versuche, und dass es mir in der Tat wichtiger war als meine eigene Pleasure, alles abzudecken, was ein Mann, hetero, wir reden hier übrigens die ganze Zeit in einem eher heteronormativen Kontext, das sollte man vielleicht dazu sagen, immer wieder versuche zu bedienen, weil das wichtig ist, dass der Mann sich gut fühlt, weil ich als Frau irgendwie signalisiert bekommen habe aus unterschiedlichsten Richtungen, auch von Frauen, dass das in irgendeiner Form die Podiumsposition einnehmen muss. Und wie navigiere ich das, wenn ich als jüngere Frau, aber durchaus, again, Generation X, ich weiß, dass das immer noch ein Thema ist manchmal, das Gefühl habe, ich muss eigentlich ständig auf einem Spektrum alles bedienen. Ich soll einerseits total versaut sein, so nach dem Motto, apropos Hip-Hop, a lady on the street and a freak in the bed, das soll ich bedienen. Wie soll ich das navigieren, wenn ich, sage ich mal, in einer neuen Beziehung bin oder auch gar nicht in einer Beziehung, sondern hier ist jetzt ein One-Night-Stand und ich habe irgendwie Performance-Druck. Kennst du das erstens? Und zweitens, wenn ja, von dir, von anderen, wie ruder ich zurück, um wieder zu meiner eigenen Pleasure zu kommen?
Ja, ich kenne das. Und es ist auch absolut kein irgendwie Gen X-Ding oder so. Also ich bewege mich ja, wenn man jetzt mal auf diesen etwas unsäglichen Generationengrenzen rumreiten will, dann bewege ich mich, ich bin gerade 30, auf dieser Grenze zwischen den Millennials und der Gen Z. Also so late millennial mäßig. Und wenn ich jetzt so auf meine letzten 15 Jahre der sexuellen Historie zurückgucke, dann war das eigentlich der Default. Also wenn ich merke, okay, ich habe gerade Sex mit einem Cis-Mann und da geht's in Richtung, wer macht jetzt was, wer bemüht sich darum, dass es allen gut geht, wessen Orgasmus zählt, dann habe ich immer diesen serviceorientierten ersten Impuls. Er muss aber ja auch kommen, ne? Also so
nur dann ist der Sex auch zu Ende.
Nur dann ist der Sex zu Ende überhaupt und nur dann war es auch erfolgreich und also mein Orgasmus, das wäre jetzt das Tüpfelchen auf dem I, ne? Aber so als wäre irgendwie der Anspruch an mein eigenes Vergnügen ist halt so dermaßen gering. Und ich glaube, das ist mir noch nie so krass aufgefallen wie in dem Moment, wo ich mal ich sag mal so, das war ein Tinder-Date und wir haben uns nur so pro forma im Kino getroffen. Wir wussten eigentlich, dass wir untenrum Interesse aneinander haben und halt sonst nicht so sehr. Und deshalb sind wir dann vielleicht doch vor Ende des Films auch schon zu ihm gegangen und haben dann wirklich so, also wir hatten ein Tempo drauf, ich sag's dir, ne? Also die Klamotten sind geflogen und so weiter und dann sind wir im Bett und er greift mir an die Vulva. Ich sag auch greifen, es war alles relativ, ne, grob so. Und normalerweise fühlt sich das ja erstmal so ganz gut an. Ich hatte ja auch Bock auf Sex und so. Und dann dachte ich mir, boah, das ist aber jetzt irgendwie unangenehm, ne? Und von seinen, ich sag mal, schwielige Hände von seinem Bürojob hatte der jetzt nicht. Und dann waren wir da so dabei und ich habe gemerkt, irgendwie, wir haben so meinen Körper, meine vielleicht auch körperliche Erregung und so, das hatten wir ungefähr in einer ganz anderen Zeitzone zurückgelassen. Und ich war dann so, ha, okay, was könnte mir jetzt helfen, ne? Also ich weiß, ich muss reden, weil meine eigenen Bedürfnisse, also muss ich jetzt ja auch den Mund aufmachen, ne? Und ich so versuche, so einen Schritt zurückzugehen, erstmal eine Pause zu machen, erstmal das alles so ein bisschen, ne, wieder so Tempo rauszunehmen. Das war, glaube ich, ein ganz guter erster Schritt, um jetzt diese Wie-Frage mal zu beantworten. Ich hätte das vielleicht aber auch noch so kommentieren sollen, weil er hat das dann aufgenommen als, okay, das war jetzt die Pause zwischen erstem und zweitem Akt und zweiter Akt heißt Penetrationssex, also schnell Gummi drüber und dann, als er halt merkte, okay, ich bin einfach nicht feucht genug. Also ein, ich sag mal, etwas aufmerksamerer Spielgefährte hätte sich vielleicht gedacht, ach komm, dann machen wir jetzt ein bisschen Oralsex oder so oder vielleicht irgendwie, ne, nehmen wir ein bisschen Tempo raus. Ja, er spuckte sich dann in die Hand,
oh mein Gott.
Verteilte das sehr schön so auf meiner Vulva und versuchte dann in mich einzudringen. Und ja, es hat alles nicht funktioniert. Es war alles irgendwie super peinlich dann und irgendwie alles so, na, so, okay, wir kommen. Und dann habe ich quasi den, ich sag mal jetzt, den unelegantesten Ausweg gewählt und habe gesagt, komm Jung, das wird heute Nacht nichts mehr. So meine Klamotten überall eingesammelt, die auch wirklich überall verteilt waren, was dann alles diesen awkward Moment nochmal so richtig schön in die Länge gezogen hat, weil ich dann so meinen Socken nicht finden konnte. Und ich meine, es war Winter, ich wollte nicht ohne raus. Also so schlimm war es jetzt auch nicht. Und dann halt abgezogen bin, mir halt so dachte, so ja gut, ja. Aber die kurze Antwort darauf ist Trial and Error. Ja, also so, ich merke halt auch echt, okay, ich habe bestimmte Dinge gelernt, zum Beispiel, mein Vergnügen ist auch wichtig, ich soll meine Bedürfnisse nicht immer nach hinten stellen, wieso habe ich denn überhaupt Casual Sex? Weil ich auch kommen will. Eine Freundin von mir hat gesagt, wenn ich Hunger habe, esse ich auch gerne, bis ich satt bin. Dieser Mythos von, ja, Frauen haben auch sehr viel Spaß an Sex ohne Orgasmus, ja. Ja, aber so, ja. Ich meine, warum? Ja,
wir sind auch nicht in Japan, wo man nur 80% isst, um dünn zu bleiben oder um gesund zu bleiben.
Genau, also so, es ist halt, ich versuche das ein bisschen mehr in den Vordergrund zu stellen, aber ich glaube, man muss auch einfach viel Raum dafür lassen, dass es halt auch einfach erstmal nicht so gut klappt und dass es vielleicht auch einfach ein aufmerksames Gegenüber braucht, das den Faden auch aufnimmt. Ne? Also wir können das auch nicht alles alleine regeln. Das vor allen Dingen im heterosexuellen Bereich, ne, dass Sex für alle vergnüglich ist und ich sag mal ein bisschen gleichgestellter stattfindet.
Ich glaube, gerade diese Idee, dass wir alles alleine regeln müssen, das bringt mich noch auf ein anderes Thema. Ich habe sowieso das Gefühl, dass ich wahnsinnig viel Verantwortung übernehmen muss. Und wir sind ja in der Ära der Responsibility-ism, ne, wo alle sagen, hey, es gibt keine Opfer, es gibt keine Täter. Ich habe das irgendwie auch selber verantwortet, wo ich immer ein bisschen ambivalent bin, vor allem bei bestimmten Themen. Aber ich frage mich, für was bin ich eigentlich noch alles verantwortlich? Also ich bin dafür verantwortlich, dass ich feucht werde. Ich bin dafür verantwortlich, dass es mit der Verhütung klappt, weil wenn du kein Kind willst, dann musst du halt zusehen. Und jetzt bin ich auch noch für die Aufklärung verantwortlich. Also ich habe eigentlich mehrere Lehraufträge und bin aber schon im Bett und hatte eigentlich auf Theorie nicht mehr so viel Bock, ne? Weil jetzt sollte es ja eher in Richtung Aktion gehen. Und jetzt habe ich ein paar Sachen vermengt. Vielleicht können wir die Stück für Stück abarbeiten. Also weil wir schon bei den Feuchtgebieten waren, vielleicht da noch mal kurz hin. Ich habe auch manchmal als jüngere Frau, weil irgendwann lernt man ja hoffentlich ein bisschen was, das Gefühl gehabt, Mist, als eher so Wüste Sahel hier, im Bestfall nimmer Fata Morgana, aber garantiert nicht was, wo es ist, ready, set, go. Und inwieweit kann man auch hier so diesen Druck rausnehmen, boah, ich muss das jetzt irgendwie schneller machen, wenn doch ganz klar ist, das ist eine Collaboration. If anything is a collaboration, sex must be it. Und dass ich eben nicht das alleine hier schnell anfeuern muss, sozusagen.
Ja, also du hast jetzt, glaube ich, dreimal das Wort schnell gesagt und ich glaube, das ist es, da liegt halt der Hase im Pfeffer. Also so, ich glaube einfach, wenn es an einem Tag halt nicht schnell geht, weil manchmal geht's schnell, ne? Also so, manchmal, ne? Aber wenn das nicht funktioniert, dann wird es auch so nicht funktionieren. Natürlich kannst du irgendwie ein nettes Gleitgel kaufen und da haben. Aber ich glaube, in dem Moment ist wirklich so zu merken, warum mache ich das hier eigentlich? Weil ich möchte daran auch Spaß haben. Und natürlich möchte ich auch, dass mein Gegenüber daran Spaß hat. Ne? Also das soll ja auch jetzt alles nicht zu einem Einzelkampf werden. Ne? Also es soll ja auch nicht sein so, oh ja, gut, wenn ich jetzt gekommen bin oder weil ich komme hier jetzt nicht, ja, dann kannst du jetzt gehen oder so. Ne? Also wir wollen ja auch irgendwie in einer gewissen Kompromissbereitschaft und in einer Kollaboration sein, weil sonst kann man das auch überhaupt lassen, mit anderen Menschen ins Bett zu gehen, was auch eine faire Lösung ist. Ne? Also vielleicht auch mal eine Zeit lang einmal denken, okay, ich habe das Gefühl, da sind nur noch Struggles und ich habe nur noch da ist halt mehr Leere als irgendwie alles andere im Bett abzuhandeln. Dann konzentriere ich mich mal eine Zeit lang auf mich.
Ja, und Solopreneur.
Genau. Mir auch. Sehr gut, ja. Und wenn man aber dann doch sagt, okay, es soll halt eine Zusammenarbeit werden, ich glaube, ein bisschen mehr Entspannung wieder reinbringen, also ein bisschen weniger, das muss jetzt schnell klappen. Ich glaube, da muss man keine Sexualtherapeutin sein, um sich ausmalen zu können, mit dem Druck wird es wahrscheinlich nichts. Und auch alles so ein bisschen als dieses Konzept auch von der Sex ist gescheitert oder es muss irgendwas in den Körper reingesteckt werden. Also so,
ja, oder diese Gleitfähigkeit, muss es zu Ende bringen. Ja.
Genau, aber diese Gleitfähigkeit, die ist ja nur dann wichtig, wenn irgendwas in deine Vagina gesteckt werden soll. Aber warum das überhaupt? Also ja klar, das ist ein total dominantes Skript, gerade wenn man ein heterosexuelles Paar ist. Aber wieso denn überhaupt in die Vagina? Wieso überhaupt in einen Körper? Wieso überhaupt in den Körper von der Frau? Wir können ja auch mal was in den Körper vom Mann reinstecken. Irgendwie wird da nie nach Gleitfähigkeit gefragt.
Also, meine Karotten bleiben ständig übrig im Kühlschrank.
Ja, kann ja froh sein, dass es nur die Karotten sind. Ich meine, die können ja auch noch. Ja, wir schweifen ab. Also so einfach mal, also sich mal irgendwie auch überhaupt vorher bewusst zu machen, vielleicht ist die Art und Weise, wie ich halt so meinen Ablauf beim Sex und was muss da passieren, damit das Sex ist, definiere. Wie geht es denn, ohne dass ich irgendwie überhaupt feucht sein muss? Und wenn das dann tatsächlich doch im Laufe des irgendwie gegenseitigen Oralsex, so ne 69 zum Beispiel, ist eigentlich auch ganz nett, sag ich und find's eigentlich total doof, weil ich mich immer auf eine Sache nur konzentrieren kann. Okay. Aber so irgendwann kommt vielleicht dann doch eine Feuchtigkeit oder man merkt irgendwie, ja, jetzt ist auch wieder Zeit für irgendwie Netflix und Chill und wir sind zufrieden mit dem, was passiert ist. Ne? Ja. Also
ich mag auch diesen Ansatz, die Sequenz, die Abfolge aufzubrechen. Ne? Also wie alles andere ist ja alles so männlich linear bestimmt, von der Wirtschaft bis zum Sex. Und es stimmt ja einfach nicht. Nichts im echten Leben in der Natur ist linear und trotzdem bemühen wir uns immer wieder um diese fassbare Progression, wenn man so möchte. Mhm. Ne? Aber weil wir schon bei dem Thema Verantwortung sind, ich habe gerade ein sehr spannendes Buch gelesen, ich habe es dir schon gezeigt, für alle anderen. Also es ist auf Englisch Ejaculate Responsibly, also die verantwortungsvolle Ejakulation. Und ich fand es so spannend, weil du auch in deinem Buch darüber schreiben wirst, das habe ich schon gesehen an deinen Claims, die du mir geschickt hattest. Wer ist für die Verhütung verantwortlich in meiner eigenen Erfahrung und nach allem, was ich jetzt in diesem Buch von Gabriel Blair gelesen habe, sind es im Endeffekt die Frauen. Und das Argument, das auch von anderen Frauen kommt, ist, wenn du nicht schwanger werden willst, wenn du keine Geschlechtskrankheiten haben willst, dann musst du halt die Beine zusammenhalten oder dem Typen das Kondom aufdrängen, beziehungsweise sie neben dem Bett haben, was weiß ich. Und da fand ich es so spannend in dem Buch, dass sie sagt, Moment mal, egal, was ich als Frau mache, ob ich komme, ob ich es nicht tue, ich werde davon nicht alleine nicht schwanger mit mir selber. Aber wenn der Mann ejakuliert, wenn der kommt, dann kann ich ja davon ausgehen, ich bin zumindest jetzt im Risiko. Also wenn er jedes Mal befruchten kann und ich nur zu bestimmten Zeiten des Monats überhaupt befruchtbar bin, wer ist denn dann wirklich verantwortlich? Und was beobachtest du so in deinem Umfeld?
Ja, also in meinem Umfeld hier in Berlin beobachte ich, dass es tatsächlich sehr viel Interesse auch unter den Menschen mit Penis gibt, dass sie mal ein paar mehr Möglichkeiten überhaupt bekommen zu verhüten. Und dass da auch mehr Möglichkeiten breit getestet werden und zur Verfügung gestellt werden. Also es ist auch nicht so, dass es gar nichts gibt. Also da kann man sich, also große Buchempfehlung ist zum Beispiel Überfällig von Franka Frey. Die kennt man vielleicht von Periode ist politisch, ein Buch über die Menstruation. Ich glaube, die ist eine der lautesten und größten Advocates für diesen Ring, den man sich um die Hoden spannen kann, der dann einfach mit Körperwärme arbeitet und dann sozusagen auslöst, dass das Sperma, was ejakuliert wird, nicht fruchtbar ist. Oder halt die Frau nicht befruchten kann. Diese ganzen, also da ist relativ viel out there. Es ist alles sehr nischig und so weiter. Ich merke, es gibt so eine Lücke zwischen dem, was Menschen mit Penis auch gerne machen wollen, die verhüten möchten, und was sie auch wahrnehmen, was sie überhaupt machen können. Was ich deswegen aber auch so in meiner eigenen Erfahrung jetzt auch in den letzten 5 und 10 Jahren gemerkt habe, ist natürlich, dass gerade die Schwangerschaftsverhütung rein bei mir liegt. Wenn männliche Partner von mir verhütet haben mit Kondom, dann meistens auch aus diesem Argument der Verhütung von Krankheiten eben. Und überhaupt mal dieses Umdenken zu schaffen von, hey, du mit deiner geladenen Kanone kannst eigentlich vielleicht, wenn du gut im Training bist, so am Tag 3 Frauen schwängern. Und mir passiert das seltener, so rein von der Frequenz her, dass ich überhaupt in die Verlegenheit komme. Und ja, also natürlich wäre in einem selbstbestimmten Sinne, ne, wenn wir ein bisschen so von der die feministische Brille aufsetzen möchten, die ja diese Selbstbestimmung im Kopf hat, dann wäre es toll, wenn egal was für ein Geschlecht du hast, egal wie alt du bist und egal auch wie viel finanzielle Mittel du hast immer die Möglichkeit zu verhüten, dass du selbst schwanger wirst, dass du ein Kind zeugst oder dass du krank wirst durch Sexualität. Und das haben wir aber rein strukturell noch gar nicht geschaffen. Ne, überhaupt die Tatsache, dass man für Verhütungsmittel bezahlen muss in Deutschland, ist schon eine Hürde. Ne? Und entsprechend ist die Schieflage auch einfach strukturell noch viel zu groß. Ich merke aber, dass es ein Umdenken gibt. Ich habe jetzt auch viele Jahre hinter mir, in denen ich sozusagen nicht aktiv schwangerschaftsverhütet habe durch Hormone oder invasive Methoden oder so. Und bin da auch sehr vielen Menschen begegnet, die dann gerne die Verantwortung, ne, auch so für mich mitgetragen haben. Das ändert sich, glaube ich, schon. Aber ja, man weiß es vorher nie. Ich habe dann trotzdem auch immer Kondome in der Schublade, weil am Ende des Tages, wie gesagt, ist es eine Kollaboration und ich möchte in dem Moment auch nicht, dass es daran scheitert, dass ich dann aus Prinzip gerade keine da habe, so, weil ich halt keinen Penis habe. Also es wäre halt auch irgendwie blöd. Ich würde mich, sag mal so, ich wäre dann vielleicht politisch in meiner Linie geblieben, aber ich hätte mich trotzdem, glaube ich, geärgert.
Ja. Ich finde das schön, dass du das so sagst, dass du natürlich alles richtig machen kannst im Sinne des Manifestos, das ich da gerade gesagt habe. Aber im Endeffekt ist es auch, boah, ich wollte eigentlich nur Sex haben. Warum muss jetzt alles gleich so das ganz große Ganze werden? Und da sind wir auch schon bei einem anderen Thema. Da kommen wir vielleicht später nochmal dazu, nämlich ob das Persönliche immer auch eine politische Entscheidung oder eine Tragkraft einer politischen Entscheidung haben muss. Aber ich würde gerne noch eine Sache gerne fragen, weil ich weiß, du hast dazu auch geschrieben auf Kleografie. Und das ist all das im Kontext von Sex Positivity. Also heißt Sex Positivity, ich bin für alles offen. Ob du mir jetzt den Popo Windel weich prügelst oder Kondome benutzt oder all diese Dinge. Ich habe das Gefühl, langsam wird da so einiges vermengt. Und das wird alles in Sex Positivity reingeschmissen, um wieder einem Ziel zu dienen teilweise, nämlich, dass Frau, again, heteronormativer Kontext, Frau liefert und man enjoys. Und da kannst du ein bisschen was dazu sagen zu diesem Sex Positivity, alles geht, und Sex Positivity, wie es vielleicht im ursprünglichen Sinn gemeint war?
Ja, ich glaube, der sexpositive Feminismus war eine gute Idee, weil nicht unbedingt alles geht, sondern eher so paraphrasiert so, I'm not judging, also ich bewerte erstmal auch nicht, was die andere Person irgendwie gerne im Bett machen möchte, auf wen sie steht oder ob sie im Zölibat lebt oder was sie tut. Also dieses so, eigentlich so dieses alte Swinger-Model, ne? Also so, alles kann, nichts
alles
muss.
Alles geht, nichts muss.
Ja, genau. Und ich glaube, das ist ja auch eigentlich eine ganz gute Sache gewesen. Aber womit das so ein bisschen vermengt wurde, war für mich halt, es ist halt ein vermarktbarer Begriff geworden, also auf allen möglichen Konsumgütern wie Sextoys oder Sexpartys oder sowas steht plötzlich sexpositiv drauf und man weiß irgendwie gar nicht mehr, okay, also mit welcher Einstellung würde ich jetzt zu einer sexpositiven Party zum Beispiel gehen? Ich würde erwarten, gut, ich kann da hingehen und ich kann mich zum Beispiel freizügiger anziehen und das ist erwünscht oder das wird nicht kommentiert. Ich kann vielleicht sogar erwarten, dass da Menschen miteinander intimer werden als jetzt auf dem typischen Dancefloor, obwohl da auch die Grenzen fließend sind. Und andere Menschen gehen vielleicht mit der Erwartung hin, okay, wenn ich da jetzt hingehe, dann habe ich Sex. Weil da sind ja alle geil, weil die sind ja sexpositiv, die machen ja alles mit. So. Und was mir, seitdem ich vor allen Dingen auch öffentlich über Sex schreibe und spreche, passiert ist, ist halt so im Casual Dating, ist mir dann auch eben diese Anspruchshaltung begegnet. Übrigens nicht nur von Heteromännern, sondern auch von bisexuellen Frauen zum Beispiel. Also so ein, ja, du bist doch offen für einen Dreier, weil du bist ja bisexuell und sexpositiv. Wieso bist du jetzt irritiert, dass mein Freund auch beim Date ist? Also im Prinzip der Anspruch, dass Sexpositivität bedeutet, man hat keine sexuellen Grenzen mehr. Oder man geht immer im Namen der Sexpositivität über seine eigenen Grenzen drüber. Und das ändert sich auch nicht von Tag zu Tag, wo diese Grenzen sind. Und das ist schade. Das ist eigentlich schade, aber wenn man jetzt mal auf die andere Seite guckt, ne, also sage ich mal, also den Begriff Sexnegativität, ich weiß gar nicht, ob es den jetzt offiziell gibt, aber so dieses komplett, ich sag mal, viktorianische, auch wenn das auch ein Vorurteil offenbar zu sein scheint, aber dieses so total prüde, wir sprechen nicht über Sex, Sex ist tabu, spielt keine Rolle zu anything goes und irgendwie anything should go, also alles sollte auch möglich sein, dann ist es ja irgendwie auch eine normale, neutrale Entwicklung, dass das aus dem einen Extrem ins andere schwankt und sich dann hoffentlich in der Mitte einpendelt. Und deshalb dieser Begriff, das haben wir auch bei Body Positivity, glaube ich, gesehen, ne? Dass aus Social Media dann irgendwann Body Neutrality rauskam, wo dann alle Leute gesagt haben, mein Körper ist nicht inhärent schlecht oder gut, sondern halt mein Körper, der ist dafür da, dass ich existiere. Und das macht der einfach so, ohne Wertung. Und ich glaube, wenn wir von diesem Sex-Positivity auch wieder ein bisschen runtertonen zu so einer, ich sag mal, Sex-Neutralität und das alles ein bisschen unaufgeregter betrachten und mit weniger Anspruchshaltung, dann kommen wir da auch wieder zueinander. Und es kann gut sein, dass das eine ganz normale Entwicklung einfach ist.
Mhm. Ja, ich finde es ganz spannend, dass man diese Schlagwörter, die ja dann regelmäßig auftauchen, und das eigentlich schon immer, also ob es jetzt in den 60ern und zur Stonewall-Zeit war, was auch immer, dass die sich im Laufe der Zeit so morphen, weil bei Body Positivity wurde letztendlich immer von Frauen gesprochen, die zum Beispiel jetzt nicht Größe 34, 36 hatten. Aber ich bin Größe 34, 36 und jeder fühlt sich zu jeder Zeit frei, über meine Körperproportionen zu sprechen. Ne? Das ist wieder das andere Ding. Okay, jetzt schützen wir die einen unter diesem Begriff und dann fliegen die anderen wieder raus. Und das habe ich mal in meiner Stand-Up-Routine mal eingebaut, weil ich fand es so lustig, dass die Leute sich immer gerne darüber unterhalten, wie schlank ich noch bin. Als ob sie darauf warteten, dass ich endlich auch in die andere Gruppe übergehe, damit man mal wirklich mit mir reden kann, damit ich mal wirklich eine Frau bin. Und also letztendlich kriegt man sie nicht alle in ein Netz mit diesen Begriffen. Und diese Begriffe ändern sich sicher auch. Apropos Begrifflichkeiten, wir sind ja schon fast bei dem Thema. Dieses Unfeministische, ich wollte es nochmal aufgreifen, diese Bad Feminist, weil eine Sache, die hat oft den Weg in die Konversation gefunden mit Freundinnen vor vielen Jahren. Jetzt habe ich das Gefühl, sind alle um mich rum verheiratet und andere Themen und vor allem Kinder sind das Thema. Das ist ja bei mir schon so ein bisschen durch. Dass es immer wieder um den Orgasmus geht, gehen muss. Und dass ich eigentlich nicht feministisch bin, beziehungsweise auch schwach oder falsche Ansprüche habe, wenn ich nicht darauf poche, einen Orgasmus zu haben. Also ich meine, ich freue mich as much as the next girl. Kein Ding. Es ist, je nachdem, wie alt man ist und wie viel Erfahrung, es ist ein sehr zartes Gewächs und irgendwann weiß man dann, okay, so funktioniert's. Oder ist vielleicht länger mit jemandem zusammen und der weiß dann auch irgendwann, wie es funktioniert und hat nicht alle Infos hoffentlich aus Pornos. Aber wie ist das? Ist das falsch, da nicht drauf zu bestehen? Klar geht immer auch vor, was will ich gerade? Aber wenn ich zum Beispiel nie einen erlebe und das Gefühl habe, naja, nee, aber knuddeln ist auch okay. Also wie sage ich das? Oder wie sehen vielleicht auch die Ressourcen aus für Frauen, wo das einfach regelmäßig nicht hinhaut?
Meinst du gerade beim Paarsex? Also so dieses, ich kuschel lieber, als beim Paarsex einen Orgasmus zu haben? Oder dass sie generell auch nicht masturbiert, also auch bei
Masturbation keinen hat? Dass einfach nicht drauf bestanden wird. Also gerade bei One-Night-Stands habe ich auch in diesem Buch gelesen. Ich glaube, nur 7% aller Frauen erfahren einen Orgasmus beim One-Night-Stand. Und dann dachte ich so, okay, das ist echt nicht cool, weil eigentlich ist man ja voll in der Stimmung vielleicht, also im Bestfall. Und trotzdem haut's nicht hin. Soll ich dann drauf bestehen und sagen, so, nee, komm, Mensch, linker Quadrant, mein Gott, ich sag doch schon linker Quadrant, ne, dass man das macht. Oder sagt man einfach, nee, es muss nicht immer dorthin kommen, zum Orgasmus sozusagen.
Wie du schon gesagt hast, das ist, glaube ich, eine individuelle Frage, worauf habe ich auch gerade Bock. Aber wenn wir uns in dieser Situation ja schon befinden, ne, wir haben gerade einen One-Night-Stand, wahrscheinlich ist der Bock schon da, ne, weil sonst, da ist eine gewisse Anziehung und wie gesagt, satt essen und so. Und für mich kommt es ein bisschen drauf an, erstens mal fühle ich mich in der Situation sicher. auch zu verlangen, dass, also auch einen potenziellen Konflikt einzugehen, weil was mache ich da? Ich kritisiere, um das jetzt mal nett auszudrücken, eine Person, die eventuell, ich meine, ich kenne die ja vielleicht auch nicht so gut, die eventuell ihren Selbstwert daran aufhängt, ob sie ein toller Hecht ist, ne? Und Frauen irgendwie einfach oder nicht so einfach zum Kommen bringen kann. So. Also mal zur Seite, dass ich da nicht Angst habe, dass ich irgendwie eine totale Ego-Verletzung bei jemandem auslese und so. Ne? Also diese, also ich fühle mich irgendwie sicher. Und ich merke, diese Person, die geht gar nicht auf mich ein. Also die hat auch dieses Skript vielleicht im Kopf von so erst küssen, dann fummeln, dann Padding, dann Penetration der Vagina. So. In dem Moment würde ich schon darauf bestehen und sagen, hey Junge, hast du noch was anderes im Programm? Also gerade vor allen Dingen, ich meine, es ist ein One-Night-Stand, es ist irgendwie das erste Mal Sex mit einer Person. Muss der mich jetzt überhaupt penetrieren, wenn ich eigentlich auch auf andere Art und Weise oder vielleicht viel besser auf andere Art und Weisen zu dem komme, was ich will? Und das ist in dem Moment meine Lustbefriedigung. Mhm. Also da kann man schon in den Raum werfen, so, wir können das jetzt auch anders machen. Und wenn die Person das nicht möchte, also sagt so, ja, das ist aber so, wie ich komme, dann ja, würde ich sagen, wenn ich da den Schwanz einziehe, mal metaphorisch gesprochen, Next. Dann stehe ich in dem Moment halt nicht ein für das, was ich eigentlich glaube. Und das ist nicht nur auf der strukturellen Ebene, ist ja das, was ich glaube, sondern auch auf der persönlichen. So dieses so, okay, ich habe mir jetzt irgendwie selber diesen Muffin gekauft und dann kommt jemand und sagt, ich will den jetzt aber essen und der könnte sich aber auch einen kaufen so und der will den einfach nur, weil du den hast oder sowas und dann gibst du den weg. Ja, vielleicht macht es dein Karma-Konto irgendwie besser, aber irgendwie ist es halt auch ein bisschen blöd dir selbst gegenüber, weil du hast dich darauf gefreut, ne? Und ich glaube, da kann man auch mal ganz unpolitisch dran gehen und halt denken, wie ist denn meine Beziehung in dem Moment zu mir selbst? Warum stelle ich mich denn hier die ganze Zeit zurück? Das muss nichts Politisches sein. Aber die politische Ebene da drin ist, dass das eher Frauen machen als Männer. Dieses, ich stelle mich jetzt zurück und entspannt und der olympische Gedanke, dabei sein ist alles. Und nein, nein, nein. Das reicht einfach auch oft nicht. Und ja, also ich sag mal, manchmal hat man einen Tag, da würde man diesen Konflikt vielleicht auch nicht eingehen oder man denkt einfach so, okay, war vielleicht, ich bin sowieso müde, es ist schon nach Bettzeit, wir moderieren das jetzt eh ab. Und an anderen Tagen habe ich persönlich auch die Motivation und auch so ein bisschen diese leichte Aggression auch in mir drin zu sagen, so nee, wir machen das jetzt hier anders und die nächste wird's mir vielleicht danken. Weil die allermeisten Menschen, die sich auf dich einlassen und die halt auch Bock haben, die möchten auch, dass du Spaß hast. Die setzen sich ja dann da nicht hin und sagen so, ich will den Muffin aber jetzt alleine essen. Ne? Also die wollen ja schon auch, dass du wiederkommst oder dass du überhaupt kommst, weil ihnen das halt wirklich auch wichtig ist. Und es muss kein Kampf sein. Wir haben da auch, glaube ich, eine gewisse Angst eingebaut oder so einen gewissen vorauseilenden Gehorsam und so, der vielleicht gar nicht auf so taube Ohren stoßen würde, wenn man es mal anders macht. Ja.
Finde ich super, was du sagst, auch von dieser Prämisse ausgehend. A, die andere möchte auch, dass du Spaß hast. Und B, dass das auch dass das auch für die danach kommen, vielleicht interessant sein könnte, was du da lernst. Ja. Also und das ist ein sehr schöner Gedanke eigentlich, ja.
Übrigens dieser Sicherheitsaspekt, ne? Also so fühle ich mich sicher und gerade bei so Sachen wie Orgasmen, Erwartungshaltung bei dem Menschen, mit dem ich da gerade sehr vulnerabel bin und wahrscheinlich nackt und wahrscheinlich alleine. Gerade das Thema Orgasmus. Ich bin schon mal gefragt worden, das schreibe ich auch ein bisschen in meinem Buch drüber, ob es dann aber quasi politischer Verrat am eigenen Geschlecht ist, wenn man dann weiterhin Orgasmen vortäuscht. Und da finde ich klar nein. Weil ein vorgetäuschter Orgasmus, warum mache ich das? Weil ich möchte, dass der Sex aufhört. Ich möchte dieses Skript bedienen von, okay, dann bin ich auch gekommen. Das heißt, wir sind alle zufrieden und so, wir können das jetzt sein lassen. Das ist einfach eine Möglichkeit, ohne einen Konflikt auszulösen, aus dieser Situation wieder rauszukommen. Und ich finde, alles, was einen selbst schützt in dem Moment, ist etwas, was ich niemals dann als irgendwie unfeministisch labeln würde oder so. Also da geht irgendwie die eigene ja, das eigene Wohlgefühl und so weiter geht da einfach vor. Und ja. Natürlich ist es schöner, wenn man das nicht macht oder nicht machen muss, wenn man tatsächlich mit einem Partner ins Gespräch geht, damit er auch wirklich die Chance bekommt, einen mal kennenzulernen und so weiter. Aber ja, wenn man halt auch gerade mal keinen Bock auf Lehre hat, ne? Es muss ja kein Konflikt sein. Einfach nur dieses ganze Erklären, ah, doch, Stück weiter links, ach, jetzt noch eine Idee, ach, nee, wieder drüber weg. Und dann auch so diese, das fühlt sich ja auch manchmal nicht gut an, ne? Also nicht jeder hat diese Frustrationstoleranz, auch da durchzugehen, dass es nicht klappt. Ja. Und deshalb, ja, wenn der vorgetäuschte Orgasmus ist dann rettet, ja, dann go for it.
Ja, sehr, sehr, sehr guter Punkt. Was auch immer die Strategie ist, um irgendwo rauszukommen, die gilt. Die ist richtig, ja. Also ich habe noch zwei Fragen habe ich für dich, Cleo. Und Gerne. Eine ist, manchmal, wenn ich lese ja wirklich seit den 90ern, ich habe auch sehr viel über sie geschrieben damals, über Audre Lorde. Und habe dann auch das Buch von Rebecca Walker gelesen, das ist die Tochter von Alice Walker. Und die haben alle sehr viel feministisch geschrieben, sind aber im Endeffekt bei lesbischen Beziehungen gelandet. Auch die Emilia Rohr, die gerade das Ende der Ehe geschrieben hat. Ich bin ein Riesenfan. Ich glaube, wir haben drüber gesprochen. Wirklich ein ganz großartiges Buch mit super Perspektiven. Auch finanzielle gerade übrigens. Alle, die im Begriff sind zu heiraten. For the love of all things marriage. Buy this book. Aber auf jeden Fall, was mir dazu einfällt, ist, was ist denn mit denen von uns, die jetzt vorwiegend ja doch die armen Heteroschweine bleiben, sage ich mal? Was sind Hetero-Beziehungen intrinsisch, I wanna say fucked, hierarchisch, immer wieder Negotiation, immer wieder Abstecken von Territorien, dann kommen noch Trends und Zeitgeist hinzu. Ist der Ausweg, keine Ahnung, ist das der einzige Ausweg, dass ich dann in weniger traditionelle Konstellationen gehe, Stichwort eben queer, Stichwort polyamorös. Sind das die Ausstiegsmodelle?
Ja, oder Zölibat, ne? Aber das ist auch in Ordnung. Also ich glaube, jegliche Beziehungsmodelle, ne, sind ständiges Abwägen, ständiges Miteinander auch ja besprechen, überarbeiten, aushandeln, ne? Wie wollen wir das jetzt machen und so weiter. Ich glaube, da kommen, also das macht auch viele jetzt zum Beispiel nicht monogame Beziehungsmodelle ja aus, und ich glaube, da kommt man auch in einer lesbischen Beziehung nicht drumrum. Und ich würde nicht sagen, dass die Hetero-Beziehungen in sich jetzt hoffnungslose Fälle sind. Aber was mir schon auffällt, ist, diese ganzen Bücher gelesen haben in den Hetero-Beziehungen irgendwie meistens die Frauen. Und wenn du auf so Lesungen gehst oder auf irgendwelche Podiumsdiskussionen zu den Themen, dann sind es meistens die Frauen von den Paaren, die da sitzen. Und die Podcasts, die hören auch meistens die Frauen und so. Und dann frage ich mich so, wo sind denn die Männer? Warum sind die denn daran nicht interessiert? Also dann offensichtlich ist da der Leidensdruck nicht groß oder es ist irgendwie noch nicht angekommen. Aber Leute, es gibt keinen Trickle-Down-Effekt von diesem, ja, ich guck mal, was meine Partnerin da jetzt mitmacht oder sowas. Nein, es ist Teil des Problems, ne? Das ist diese ganze Arbeit auf der Frau dann in dem Moment abzuladen, dass die Beziehung am Ende besser macht. Ich sehe auch da, es bewegt sich was, es verändert sich was, aber ich würde einfach sagen, solange das nicht auch eine gemeinsame Praxis ist, solange sich nicht auch die Männer aus diesen Beziehungen dann eben darin weiterbilden, auch mal ein Buch lesen, selbst mal reflektieren, wie will ich denn eigentlich eine Beziehung führen, will ich derjenige sein, der die Verhütung übernimmt, was für Alternativen hätte ich denn auch, die vielleicht auch das eigene Leben irgendwie besser machen? Ja. Weil Beziehungen ja auch oft ein Grundstein für viele Bereiche des restlichen Lebens einfach bilden. Mhm. Und da müssen uns, ich spreche jetzt mal in Lagern, da müssen die uns entgegenkommen. Ne? Alleine reicht halt unser Wirkungsbereich immer nur so weit. Ja. Und das sehe ich schon auch, dass es da Interesse gibt, aber das dürfte auch deutlich mehr noch kommen, weil ansonsten kommt es immer mehr dazu, dass, glaube ich, sehr viele hetero Frauen sich dazu entscheiden, das Heil auch nicht mehr in der romantischen Liebe zu suchen. Und das schlägt vielleicht jetzt auch ein bisschen so die Brücke zu nicht traditionellen Beziehungsformen oder überhaupt, muss es denn immer eine romantische Liebe sein? Da gibt es auch ein ganz tolles Buch von der Sozialwissenschaftlerin Andrea Niverla, Das Ende des Romantikdiktats, wo sich viele Personen, also wo drin untersucht wird, so, warum ist es denn eigentlich, warum ist die romantische Liebe der Weisheit letzter Schluss? Wir haben so viele über Jahrzehnte stabil andauernde Beziehungen in Freundschaften, in Familien. Warum ist das nicht eigentlich das, worauf wir unseren Fokus einfach legen, worauf wir unsere Ressourcen aufbauen, unseren Lebensraum stützen und teilen etc. Und ganz ehrlich, ich finde es auch gar nicht so schlecht, dass wir in einer Zeit sind, die auch schon mal da war. Ne? Also alles wiederholt sich ja irgendwie. Wir haben auch wieder Rückschritte gemacht. Jetzt sind wir wieder in einem Zeitpunkt.
Deswegen ist es ein Karussell, Cleo.
Genau, ja. Oh! Eieiei. Du hast ja richtig Überlegung reingesteckt.
Da kannst du mal sehen. Not just a pretty face.
Nee, aber das ist halt so der Punkt, wo ich sage, es ist ja auch okay, dass wir in dieser gewissen Krise gerade sind, weil nur dann bewegt sich auch was. Und dann kommen wir vielleicht auch mal in Gefilde, wo wir unsere Beziehungen eventuell anders leben. Oder wo wir halt sagen, okay, romantische Liebe ist es vielleicht einfach nicht, worauf ich jetzt meine Ressourcen baue. Und vielleicht habe ich doch jetzt mit einer Freundin oder mit einem anderen Paar zusammen dann geteilte Elternschaft oder ich teile meinen Lebensraum in einer WG mit Menschen, die ich schon sehr lange kenne, ohne dass ich mit denen romantisch involviert bin. Mhm. Ja, und inwieweit sich das auf...
Nee, ich wollte dazu, glaube ich, nur sagen... Erstmal Ende des Romantikdiktats finde ich super. Und aufmunternd würde ich sagen, falls du doch sagst noch, nee, ich möchte aber so gerne, dann kann ich sagen, ich beobachte den jüngeren Männern, also mein Freund ist zum Beispiel einer davon, da ist schon wahnsinnig viel passiert. Also da ist gar kein Vergleich zu meiner Generation und älter, wo ich feststellen muss, da ist echt viel Aufklärungsarbeit noch nötig. Also teilweise gelingt sie auch nicht, weil irgendwie es hört keiner. Aber in den Jüngeren sehe ich sehr wohl, dass da auch in der Sprache und in der Art, wie sie mir begegnen, auch sexuell begegnen, das ist ein himmelweiter Unterschied. Das möchte ich mal so aufmunternd kurz dazu sagen. Beobachtest du das auch offenbar?
Das beobachte ich auch, aber überall, wo es, sag ich mal, Fortschritt gibt, gibt es auch immer den Rollback, der am Horizont droht. Und den sehen wir auch jetzt wieder. Das ist ja der Grund, weshalb wir nach den Vorbildern, die du eben genannt hast, weshalb wir eigentlich uns wieder dieselben Fragen stellen und weshalb wir wieder an derselben Stelle stehen wie vor anderthalb Generationen die Frauen vor uns. Mhm. Und dieser Rollback, der ist auch jetzt wieder da. Ne? Der ist auch jetzt wieder, der steht am rechten Rand, der steht in rechtskonservativen Parteiprogrammen. Und da ist untrennbar für mich immer noch das Private mit dem Politischen verbunden. Und deshalb mache ich jetzt auch gerade mal Werbung für die Europawahl, weil das, was wir dagegen tun konnten, ist wählen zu gehen und zu versuchen zu verändern, dass solches Gedankengut auch einfach wieder beeinflusst, dass wir in alte Rollenbilder in unseren Beziehungen reingedrängt werden, weil das bleibt nicht vor unserer Tür stehen. Da können wir, da brauchen wir uns nicht selber zu verkackeiern.
So, ja, nee, ich freue mich super, dass du das erwähnst. Total wichtig. Also ich sag's auch nochmal, 9. Juni, Leute, oder macht Briefwahl. Aber ganz, ganz wichtig, das Persönliche ist letztendlich immer auch das Politische. So, Cleo, eine letzte Frage.
Das Politische, das muss ich kurz sagen, das Politische regiert in das Persönliche mit rein. Wir können es nicht ausschließen, egal was wir uns erzählen.
Es stimmt. Es ist ein super guter Punkt. Okay, letzte Frage, Cleo, weil wir auf dem Beziehungskarussell sind. Ja. Welches Fahrgeschäft würdest du nehmen und warum?
Ständig bin ich im Gedankenkarussell. Und das ist das Fahrgeschäft, was ich, glaube ich, den ganzen Tag eigentlich hoch und runter fahre.
Na, das passt ja für dich als Rider, ja.
Ja, und das ist auch gar nicht immer irgendwie so eine tolle Fahrt. Manchmal wird mir auch schlecht.
Ja, du musst vielleicht ab und zu das Fahrgeschäft ändern, Cleo.
Ja, ich war früher immer so, ich habe beim Autoscooter immer nur so daneben gestanden und so angstvoll mir das ganze Treiben angeguckt. Ich fahre auch heute nicht Auto. Es ist mir einfach, nee. Das ist für mich ist das genau das Gleiche. Also ob die da ineinander fahren oder auf der Straße. Ich finde das ganz.
Da bin ich ganz bei dir.
Schrecklich.
Sag uns doch zum Abschluss nochmal, Clio, wo finden wir dich und wann dürfen wir dein Buch rechnen?
Genau, ihr findet mich auf Instagram unter dem Handle cleo.libro und tatsächlich auch immer noch auf meinem Blog cleografie.com mit ph. Und sofern ich alle meine Deadlines schaffe, gibt es das Buch Anfang März 2025 überall im Handel.
Ja, super. Dann lade ich dich bestimmt nochmal ein, wenn die Zeit dann kommt, weil wir haben ja eh immer so viel zu quatschen. Übrigens hat Clio schon drauf hingewiesen oder wir haben drüber gesprochen über polyamoröse Beziehungen. Ich werde in der nächsten Folge vom Beziehungskarussell mit Jamila und Tino Mewes sprechen. Die beiden leben in polyamorösen Beziehungen und ich kann es gar nicht abwarten, davon mehr zu hören. Also schaltet euch gerne wieder zu, steigt auf das Beziehungskarussell. Das war's erstmal für uns heute. Vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Vielen Dank, Cleo, dass du die ganzen technischen Herausforderungen so gut durchgestanden hast am Anfang und dass du uns wieder mit deinen schönen, klugen Gedanken bereichert hast. Bis ganz bald. Alles Liebe und bye bye.
Danke. Tschüss.